Moin Moin, wir begrüßen euch wieder zu einer weiteren Folge unseres Podcastes. Ich bin heute nicht alleine, wir sind mal wieder zu zweit.
Hallo.
Genau, und heute haben wir uns vorgenommen, den Magen-Darm-Trakt zu machen, die Leber und vielleicht auch ein bisschen auszuschweifen von der Anatomie und den inneren Organen und mal die Neuroanatomie durchzugehen. Aber das ist dann alles nochmal in extra Folgen aufgeteilt. Ihr kennt das ja. Wir fangen, glaube ich, einfach mal mit der Anatomie im Magen-Darm-Trakt an und fangen von ganz oben an. Da haben wir den Ösophagus, also die Speiseröhre. Und da beginnt die Verdauung auch im Mund, erstmal durch die Zerkleinerung und die Speichelbeimischung. Über dem Pharynx gelangt dann der Speisebrei in den Ösophagus und dieser ist ungefähr 3 cm lang und hat 3 Engstellen. Die erste Engstelle ist am Übergang zwischen Rachen und Ösophagus. In der Höhle der Bifurcatio trochea ist dann die zweite Engstelle und der Hiatus Ösophagus ist die dritte Engstelle. Der Wandaufbau vom Ösophagus ist außen eine Längsmuskelschicht und innen eine Ringmuskelschicht. Im Halsteil hat es quergestreifte Muskulatur, wodurch der Schluckakt willkürlich eingeleitet werden kann. Im mittleren und unteren Teil haben wir dann glatte Muskulatur, die vegetativ innerviert wird. Die Schleimhaut besteht dann aus mehrschichtigem Epithel mit vielen Schleimdrüsen. Und zwischen der Schleimhaut und dem Muscularis ist ein Netz von oberflächlichen Venen vorhanden. Wir haben dann von innen nach außen 5 Schichten. Die innerste Schicht ist die Epithelschicht. Das ist einfach mehrschichtiges verhorntes Plattenepithel und ist halt stark belastbar, aber hitzeanfällig. Dann haben wir außen drum die Mucosa, die Schleimhaut. Dann darüber die Submucosa, eine Bindegewebsschicht. Und die wird umhüllt von der Muscularis. Da ist es dann wieder mit der inneren Ringschicht und der äußeren Längsmuskulatur. Und die Bewegung der gegenseitig laufenden Muskulatur nennt man dann Peristaltik. Und dann haben wir ganz außen die Serosa, also das Bauchfellüberzug. Wir haben eine Aussackung im Ösophagus, das ist der Zenker-Divertikel. Und die Funktion vom Ösophagus ist einfach, das Essen zu transportieren zum Magen hin. Und dieser Vorgang wird halt durch die Peristaltik, die ich gerade angesprochen habe, aktiviert. Komplikationen haben wir Verbrennung der Innenschicht, der Schleimhaut und die kann dann zur Vernarbung führen und die Speiseröhre ist kaum noch durchgängig, also dann wäre das, dass das Essen nicht mehr bis nach ganz unten kommt und natürlich auch den Speiseröhrenkarzinom oder Speiseröhrenkrebs und das war früher, wo die Leute Zigaretten geraucht haben und dabei Cognac getrunken haben, deswegen ist da immer der Merkspruch Zigaretten mit Cognac. Die leiden nämlich sehr oft unter Speiseröhrenkrebs.
Okay, kommen wir zum Magen. Auf schön heißt der Gaster. Der liegt im linken Oberbauch unterhalb des Zwerchfells, dem sogenannten Diaphragma. Und von der Speiseröhre bis zum Zwölffingerdarm. Dieser besteht aus 5 Abschnitten. Wir haben den Mageneingang, die sogenannte Cardia, das Magendach, der Fundus, der Magenkörper, ist der Corpus, der Magenausgang ist das Antrum und der Magenpförtner, den Pylorus. Kommen wir zu den Wandschichten. Die Innenschicht besteht aus Plattenepithel und die Schleimhaut mit 3 verschiedenen Drüsentypen. Die Belegzellen, die bilden Salzsäure und den Intrinsikfaktor. Die Hauptzellen bilden das Pepsinogen und die Nebenzellen bilden neutralen Schleim. Man kann sich das gut merken, zum Beispiel für alle Fußballer unter euch oder Fußballbegeisterte. Die Belegschaft ist sauer, die Hauptmannschaft oder die Hauptzellen trinken Pepsi. Und die Nebenmannschaft, also die Nebenzellen, bilden oder schleimen dann rum. Dann erklären wir noch kurz den Intrinsikfaktor. Der ist dafür da, Vitamin B12 aufzunehmen. Beim Pepsinogen, das ist quasi die inaktive Vorstufe und durch die Salzsäure wird es dann zu Pepsin und das ist einfach dafür da, dass es quasi ja, Aminosäurenketten spaltet. Und der Schleim ist natürlich dafür da, damit der Magen nicht verletzt werden kann und also durch die Salzsäure, weil wir haben so einen pH-Wert von 1 bis 2. Bei einem Ungleichgewicht von der Magenschleimhaut haben wir eine Entzündung, also so eine genannte Gastritis. Die Steuerung und die Versorgung des Magens wird durch das vegetative Nervensystem gesteuert. Hierbei hat der Parasympathikus den größten Einfluss. Die Fasern laufen mit dem Nervus vagus, also dem 10. Hirnnerv, quasi vom Gehirn aus Richtung Magen und sorgt für eine Sekretion und eine Mobilisation des Magens. Aufgabe, einmal die Durchmischung der Nahrung, die Zersetzung der Nahrung und dann letztendlich den Weitertransport Richtung Duodenum, also dem Dünndarm, womit Miguel jetzt weitermacht.
Dann sind wir beim Dünndarm angelangt. Der heißt auch schlau Intestinum tenue und beginnt am Pylorus, also am Magenpförtner, und endet an der bauhinnischen Klappe. Das ist eine Klappe, die nur in eine Richtung durchlässig ist, und zwar von Dünndarm in Richtung des Dickdarms. Der Inhalt vom Dünndarm ist steril, während das der vom Dickdarm unsteril ist. Und wir reden bei einer Misere von dem Problem, dass ein Magenkarzinom, also der Magenkrebs, vom Dickdarm in den Dünndarm gelangt ist. Der Dünndarm ist ungefähr 2 bis 4 Meter lang. Seine Aufgabe ist die Zersetzung der Nahrung, die Resorption, also die Rückgewinnung der Nährstoffe, welche dann ins Blut eingehen, und der Weitertransport der Nahrung. Wir haben 3 verschiedene Schichten im Dünndarm, also der Dünndarm besteht aus 3 verschiedenen Schichten. Einmal die innere Schicht, also die Schleimhautschicht, welche dann aus Zottenlandschaften besteht, die sogenannten Mikrovilli. Und die Schleimhaut hat auch Ausbuchtung und Einkerbung. Innerhalb dieser Zotten, Ausbuchtung und Einkerbung herrscht ein Kapillarnetz, wo die Nährstoffe dann aufgenommen werden und in den Blutkreislauf abgegeben werden. Diese führen dann in die Vena Porta, die Pfortader, welche die Nährstoffe zur Leber transportiert. Wir haben dann die Muscularis, die ist wieder nur da zur Peristaltik, also dass das überhaupt durch den Magen gelingt, durch den Dünndarm gelingt. Und es wird reguliert durch das vegetative Nervensystem mit parasympathischen Fasern. Außen haben wir dann die Serosa, wieder den Bauchfellüberzug. Wir haben 3 Voraussetzungen, die gegeben werden müssen zur Resorption im Darm. Und zwar einmal, dass die Schleimhaut natürlich intakt ist, weil da die Kapillarnetze sind. Dann die vorangehenden Abschnitte müssen ausreichend verdaut haben und zersetzt auch haben. Und eine lange Kontaktzeit, also dass das nicht innerhalb von 5 Minuten durch den ganzen Dünndarm gelangt, sondern dass das langsam und vernünftig zersetzt werden kann, dass jede Nährstoffe noch aufgenommen werden können. Wir haben den Dünndarm dann nochmal in 3 Abschnitte eingeteilt. Der 1. Abschnitt ist der 12-Fingerdarm, das sogenannte Duodenum. Er schließt sich an den Magen an und bildet eine C-Schlinge. In dieser liegt auch die Bauchspeicheldrüse. Am Ausgang, also der Ausgang der Bauchspeicheldrüse, ist ganz mittig der C-Schlinge und ist auch die größte Verdauungsdrüse, gibt Verdauungsenzyme ab und auch ein Sekret, was die Nährung nochmal zersetzt. Die Leber liegt dann oberhalb an, und an der Leber liegt die Galle und der Gallenweg an. Und dieser Verdauungssekret kommt eigentlich von der Galle, nennt man auch dann Gallensekret. Mündet zusammen dann mit dem Bauchspeicheldrüsengang an der Papille, die nennt man auch Papilla Vateri. Über den Duodenum kann dann auch Vitamin A und D aufgenommen werden, was ja auch für uns wichtig ist. Und ist auch besonders für die Lipase, also die Fettverdauung, wichtig. Und für die allgemeine Verdauung. Dann haben wir den Leerdarm, den Jejunum. Der ist für die Resorption der Nährstoffe zuständig. Das ist dann halt einfach der Mittelteil, so gesehen, kann man sich das merken. Und dann haben wir den Krummdarm, den Ileum. Der macht auch immer noch eine Resorption, aber hat dann auch die peyerischen Plaques in sich drin. Und die sind zur Abwehr da. Also wenn der Magen dann da erkennt, dass da irgendwas ist, was abgewehrt werden kann, dann kann das in dem letzten Teil, in dem Krummdarm, über die peyerischen Plaques gesteuert werden. Der Dünndarm ist an Segeln aufgehangen, damit sich halt die Schnüre in sich nicht verknotet. Das kann man sich halt vorstellen, wie wenn man ein ganz langes Seil hat und das nicht irgendwie aufhängt oder so, dann hat man ja schnell immer, dass sich das so überlappt, und dann hat man ganz schnell einen Knoten da drin. Dann haben wir die Dünndarmsekrose. Das ist ein bindegewebsartiger Segel. Der geht vom Bauchraum zu den Dünndarmschnüren, damit sich diese noch bewegen können, aber nicht verknoten. Und dort befinden sich auch viele Lymphknoten und Lymphgewebe an. Die setzen dann an diesem Dünndarmschlingen an und an der Hinterwand des Bauchraums. Und dann sind wir jetzt beim Dickdarm angekommen. Den erkläre ich euch Jules jetzt wieder in Ruhe.
Machen wir weiter mit dem Dickdarm, dem sogenannten Kolon. Beginnt an der bauhinnischen Klappe. Die ist auch dafür da, also die geht quasi ja nur in eine Richtung auf, damit der Stuhl, der dann quasi anfängt, ja, verdaut zu werden, oder die Nährstoffe wurden ja schon größtenteils rausgezogen, dass das nicht wieder zurück ins Richtung Dünndarm geht und da eine Infektion hervorruft. Unterhalb des Dünndarms haben wir den anatomisch den sogenannten Blinddarm, also auch der Wurmfortsatz oder der Appendix genannt. Der Appendix ist quasi ein lymphatisches System. Hier ist der Beginn des unsterilen Bereichs, und dieser schützt dann quasi vor Entzündung. Der Dickdarm endet am After, der ist so ungefähr 1,5 bis 2 Meter lang. Hier ist die Hauptaufgabe Resorption von Wasser, Eindichtung vom Stuhlgang, also dass er fest wird, weiter Transport des Inhalts. Wir haben hier auch wieder Abschnitte, die wir einteilen können. Wir haben einmal das aufsteigende Kolon, dann das Querkolon, den absteigenden Kolon, dann das S-förmige Kolon, also das Sigma-Kolon und dann den Mastdarm oder auch Rektum genannt. Kommen wir zum Aufbau der Dickdarmmuskulatur. Wir haben äußere Längsmuskelschicht und eine innere Ringmuskelschicht und das sieht man auch charakteristisch schon, wenn man sich den Dickdarm von außen anguckt. Die Längsmuskelschicht verläuft nicht gleichmäßig um den ganzen Darm, sondern ist so circa 1 cm breiten bandförmigen Streifen gebündelt, also diese Gewulst, die wir da sehen. Und man bezeichnet diese Gewulste, also quasi diese hervorstehenden Bereiche, als Tanyin. Der Wandaufbau des Dickdarms entspricht dem restlichen Verdauungstrakt. Wir haben eine Schleimhaut, an der Dickdarmschleimhaut findet man keine Zotten, sondern nur noch so Dickdarmkrypten. Das einschichtige Kryptenepithel besteht aus vorwiegenden Becherzellen, deren Schleim die Dickdarmschleimhaut gegenüber dem Stuhl gleitfähig halten. Zusätzlich findet man Epithelzellen mit Mikrovilli. Sie resorbieren Wasser und letztendlich auch Elektrolyte. Die Versorgung folgt wieder durch das vegetative Nervensystem und eine linke und eine rechte Dickdarmarterie. Bis zum 2/3 des Querkolons haben wir parasympathische Fasern des Nervus vagus. Das restliche Kolon haben wir parasympathische Fasern aus dem Sakralmark. Bis zum 2/3 des Querkolons haben wir die Peristaltik und der restliche Teil des Kolons ist dann die Antiperistaltik. Da folgt dann die Eindickung des Stuhlgangs und nochmal Resorption vom restlichen Wasser, also damit der Stuhl richtig schön fest wird und ihr richtig drücken dürft. Weiter geht's mit
der Bauchspeicheldrüse, die mache ich wieder. Die heißt auch schlau Pankreas, ist wahrscheinlich auch das, was man häufiger hört, den Begriff als Bauchspeicheldrüse. Also 90% glaube ich sagen Pankreas. Das ist die größte Verdauungsdrüse. Sie liegt direkt unter dem Magen und ist hinter dem Querkolon versteckt. Die ist ca. 15 cm lang, 9 cm breit und 3 cm dick und wiegt ungefähr 100 Gramm. Hat 3 Abschnitte, von rechts nach links ist einmal der Kopfabschnitt, das ist auch der breiteste Abschnitt und liegt auch noch in der C-Schlinge vom Dünndarm. Da haben wir den Körperabschnitt und den Schwanzabschnitt. Es ist eine gemischte Drüse, also es hat exkretorische Drüse, ist ein Ausführungsgang und setzt Exkret frei, welches dann die Verdauungsenzyme für Fettverdauung anregt, also die Lipase. Und die inkretorische Drüse setzt Inkret frei und das ist hormonbildend und das braucht keinen Ausführungsgang, sondern geht direkt ins Blut. Hormone werden in den langerhanschen Inseln gebildet. Die sind inselartig, wie so Stecknagelkopf groß und besteht aus Alpha- und Beta-Zellen. Wir haben die Alpha-Zellen, die bilden Glucagon und kann dann Glucose durch Glucagon mit Stärke zurückwandeln. Und dann haben wir die Beta-Zellen, die bilden Insulin und die senken den Blutzuckerspiegel und wandeln Glucose in Glucagon um. In der Leber, also in dem Muskelstoffwechsel. Die Drüse produziert am Tag ca. 2 Liter Bauchspeichelsekret und wird gesteuert über das vegetative Nervensystem, über die parasympathischen Fasern des Nervus vagus, des 10. Hirnnervens. Der fördert auch die Sekretion durch Hormone aus dem Zwölffingerdarm, das sogenannte Sekretin. Und Gefahren sind halt die größte Krankheit der Diabetes mellitus. Typ 1 ist dann ein absoluter Insulinmangel und die Autoimmunkrankheit, also das, was meistens dann vererbt ist. Die Pankreatitis, also die Entzündung durch zum Beispiel zu viel Alkohol, die kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Dann haben wir natürlich auch hier ein Pankreaskarzinom. Da kam es dann zur Schwellung des Kopfes. Dieser drückt auf den Gallengang und das kann dann zu einem Ikterus führen und eine gestörte Fettverdauung. Und dann Gallensteine kann man da auch kriegen auf Höhe der Papilla vateri. Die Drüse zersetzt sich dann selber. Wir haben dann jetzt damit die Anatomie des Magen-Darm-Trakts abgeschlossen und gehen jetzt in der nächsten Folge auf die Erkrankung des Magen-Darm-Trakts ein. C'est la vie. Wir wünschen euch einen schönen Abend.